Timothy Deeds Dunwell hat sich einer Mission verschrieben, nämlich Heldentaten und Untaten des Marketings zu würdigen. Das Dirty Deeds Dunwell Ranking schafft ultimativ Klarheit. Hochsubjektiv, kontrovers und in der Regel akademisch korrekt werden jeweils die Top 3 einer Marketingdisziplin benannt. Ich möchte heute Abzockerpraktiken des Marketings ranken. Die besten Abzockerpraktiken und damit natürlich auch die übelsten. Was meine ich mit Abzockerpraktiken? Ich meine Praktiken, und eigentlich möchte ich jetzt den Begriff Marketing nicht verwenden, weil er aus meiner Sicht da nicht hingehört, aber ich mache es trotzdem. Ich meine Praktiken im Marketing, wo man die Schwächen der Menschen ausnutzt. Wie begrenzte Rationalität, Unkenntnis, sicherlich auch Dummheit, manchmal aber auch schlicht Überdruss mit all dem, was heutzutage im Marketing los ist. Gerne auch eine gewisse Bequemlichkeit und sicherlich auch ganz grundsätzlich, dass wir Menschen heutzutage in einer Welt leben, die durch immer mehr Informationen geprägt ist. Und was machen Unternehmen? Sie nutzen dies aus. Hierfür habe ich jetzt ein Ranking der besten, / übelsten Abzockerpraktiken des Marketings aufgestellt. Auf Platz 3 habe ich sogenannte Fake-Siegel. Man kann das auch in der Richtung interpretieren, so gewisse pseudowissenschaftliche Erkenntnisse, die eingeführt werden, oder scheinbare Testimonials. Gute Siegel sind solche, die klar machen, wer der Absender ist, wo der Absender auch eine gewisse Autorität besitzt, wo der Absender klar macht, mit welchen Verfahren, mit welchen Kriterien zu seinen Empfehlungen kommt. In so einen Topf tue ich Institutionen wie die Stiftung Warentest oder auch den TÜV, gerne auch Fairtrade. Aber in dieser Welt gibt es auch Institute, hinter denen eigentlich nichts steckt. Ich mache hier ein Kontinuum auf. Auf der einen Seite des Kontinuums haben wir solche Siegel, die von irgendwelchen Institutionen verteilt werden, die gar niemand kennt. In der Mitte des Kontinuums finden wir dann Studien. Ich denke zum Beispiel an die Kosmetikindustrie, wo belanglose Samples genannt werden, wo kleinste Effekte hochgejazzt werden und Konsumentinnen und Konsumenten zum Beispiel versprochen wird, dass dadurch die Faltenbildung reduziert wird. Noch einen Schritt weiter auf dem Kontinuum gegangen, finden wir dann Empfehlungen. Und hier muss ich immer wieder an die 90er Jahre denken, als die berühmte Zahnarztgattin eine Zahnpasta empfohlen hat. Aber in dieser Welt leben wir immer noch. Und natürlich verlassen sich Konsumenten und Konsumentinnen auf solche Siegel, weil sie, wie vorher ja schon geschildert, zu, so kann man es formulieren, irrationalen Entscheidungen neigen.
Ja, oder weil sie unsicher sind, informationsüberlastet sind, Zeitdruck verspüren. Also ich glaube, man kennt selber diese Momente, in denen man dann doch auch sich von solchen Siegeln oder von solchen Reviews in seiner Entscheidung bestätigt fühlt oder noch in eine gewisse Richtung genatscht wird. Also ich kenne es selber auf jeden Fall in unterschiedlichsten Kontexten. Ich finde, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn eben gezielt gefaked wird, dann ist es natürlich absolut berechtigt, dass es in diesem Ranking angeführt wird und könnte sicherlich auch sogar noch höher gerankt werden. Pauschal solche Sachen als manipulativ oder betrügerisch zu bezeichnen, das würde ich eben nicht machen. Es hängt wirklich davon ab, inwieweit diese Ergebnisse prüfbar sind, Transparenz drin ist. Dann sind solche Siegel und solche wissenschaftlichen Erkenntnisse auch wiederum berechtigt.
Also gegen wissenschaftliche Erkenntnisse habe ich natürlich gar nichts.
Haben wir nichts, nee.
Aber pseudowissenschaftliche Erkenntnisse, die getarnt als wissenschaftliche Erkenntnisse auftreten.
Naja, ich würde gerne mal einen Grenzfall nennen, um das nun vielleicht noch zu ergänzen. Das ist Nutella, die sich das Siegel Fresenius getestet aufs Produkt schreiben und jeder denkt sich, wow, das hat was mit Qualität zu tun. Das ist ein Hygienesiegel. Das hat nur was damit zu tun, dass in der Produktion keine Keime entstehen. Was anderes ist es nicht. Und ich glaube, das hat schon den Effekt, dass man den Halo mitnimmt, wie beim Blauen Engel früher, also den Halo mitnimmt und sagt, da hat jemand was getestet. Was dann im Endeffekt getestet wurde, wird gehofft, dass es richtig attribuiert wird. Und da denke ich, das ist eine ganz feine Linie, wo man sehr stark aufpassen muss, an welcher Stelle man das ansetzt. Oder die Stiftung Warentest, bei der alle Produkte gut sind und alle werben damit, dass sie unter den Top 3 sind. Also da kannst du immer was drehen, wenn du den falschen Zugang wählst.
Oder gewisse Rankings in Medien, die auch an bestimmte Deals geknüpft sind. Also ich meine, das ganze Feld PR ist auch in gewisser Art und Weise in so eine Richtung.
Oder manipulative Formulierung.
Klinisch getestet.
Ja.
Man kann es mal klinisch testen. Das ist ja die Frage, was das Ergebnis ist.
Ich komme zu meinem zweiten Platz. Und das ist aus der Welt des Nudging. Ein Klassiker, der berühmte Decoy-Effekt. Das klingt ja elegant. Wenn wir das auf Deutsch sagen, klingt es überhaupt nicht mehr elegant, sondern ganz das Gegenteil. Wir arbeiten im Marketing mit Ködern. Ich will es verdeutlichen an einem berühmten Experiment, was auf Dan Ariely zurückgeht, wo er Probanden verschiedene Vorschläge für Abonnements für The Economist unterbreitet hat. Er startete in dem Experiment mit zwei Alternativen. Die eine Alternative war das rein digitale Abo für $59 und die Alternative war das kombinierte digitale und Print-Abo für $125. Grundsätzlich will man das teurere verkaufen, aber wenn der Kunde, die Kundin nur mit zwei Alternativen konfrontiert wird, muss man nachdenken, muss man abwägen. Aber in dem Moment, wo man einen Köder einfügt und in diesem Experiment von Dan Ariely war der Köder das reine Print-Abo für $125, was natürlich niemand kaufen will, aber was den Wert der beiden anderen Alternativen beeinflusste und halt die teure kombinierte Digital-Print-Variante viel wertvoller erscheinen ließ. Das ist das Experiment, aber wir alle wissen, dass uns dieser Decoy, dieser Einsatz von Ködern ständig im Marketing begegnet, im Einzelhandel, im E-Business, überall wird so eine Köderoption eingesetzt und von Kundinnen und Kunden genutzt, weil es die Entscheidung erleichtert.
Also ich würde sagen, da gibt es wirklich weitaus schlimmere Effekte. Gerade wenn wir jetzt beim Pricing bleiben und auf den Anker-Effekt schauen, würde ich sagen, ist viel krasser von dem, wie es Menschen beeinflusst und was es auslöst, wenn wir auch nochmal weitergehen von dem Anker-Effekt hin zu Fake-Referenzpreisen. Also nicht nur so, dass man Anker setzt, sondern auch noch vermeintliche Rabatte bietet. Also ich würde sagen, da steckt viel, viel mehr Täuschung drin und viel, viel mehr Abzocke als jetzt bei diesem Decoy-Effekt. Ich finde, der ist noch nahezu in Ordnung.
Ich finde so, das ist so System 1 und System 2 nach Kahnemann. Wenn du schnell nicht drüber nachdenkst, dann fliegst du drauf rein. Und ich denke nur an die beiden IKEA-Schubladenregale. Die eine hat 3 Schubladen, sieht ein bisschen hochwertiger aus, die andere hat 4 Schubladen und dann zahlst du für den mit 3 Schubladen 10 € mehr. Dann ist das schon ganz bewusstes Gestalten. Mir geht es darum, es gibt eine klassische Strategie des Versionings. Du machst eine billige Variante, du machst eine teure Variante und die mittlere hat so eine schöne Marge, dass sich darauf alle einschießen. Das würde ich noch einsehen, weil das hat wirklich was mit Auswahl zu tun und hat noch einen anderen Effekt. Aber ich glaube gerade, der Decoy-Effekt ist ein schönes Beispiel dafür, dass man schon über Nudges nachdenken muss und sich fragen muss, wie man sie richtig einsetzt. Ob die hinterher, und das ist ja eine Diskussion, die gerade auch losgetreten wird in Richtung Nudges, ob die nachher dann wirklich die einzige Entscheidung sind oder die Herde zum Wasser treibt, trinken müssen sie immer noch alleine, bin ich mir nicht so sicher. Da bin ich bei dir, Hanna, ob das wirklich dann immer so durchschlägt. Aber aus Anbietersicht ist das schon ziemlich non-customer-centric, sowas zu probieren. Also insofern berechtigter Platz auf der Liste.
Die Absicht ist klar.
Ja, natürlich.
Und ich würde vermuten, Ariely-Experimente hin und her, weil es doch extrem gängige Praxis seit Jahrzehnten im Handel ist, das wirkt.
Natürlich.
Also bei mir nicht.
Du bist ja auch die kritischste Verbraucherin, die es auf diesem Planeten gibt.
Absolut. Ich nehme immer das kleine Popcorn und den günstigen Wein.
Und dann auch noch top ausgebildet.
Genau. Ja.
Du bist eher gefährlich für alle Konsumentinnen und Konsumenten, weil du ja alle Tricks kennst.
Das klingt jetzt so ein bisschen ironisch, zynisch hier.
Ich komme zu meinem ersten Platz und mit großem Abstand auf Platz 1. Es ist etwas, was man vornehm als Strukturvertrieb bezeichnen kann, was man auch vornehm als Network Marketing bezeichnen kann. Weniger vornehm ist das etwas, was man mit dem Begriff Pyramidenstruktur verbindet, typischerweise auch geprägt dadurch, dass Family und Friends ausgenutzt werden sollen. Der Fokus eines Strukturvertriebs liegt auf dem Anwerben von neuem Verkaufspersonal und letztendlich nicht auf dem Produkt. Und ich will jetzt nicht in die Tiefen gehen, wie solche Strukturvertriebe aufgesetzt werden, aber dazu gehört, dass Menschen gelockt werden, dort einzusteigen. Wer spricht sie typischerweise an? Menschen aus ihrem sozialen Umfeld. Wenn es ganz schlimm ist, die eigene Familie. Wenn es nicht ganz so schlimm ist, Freunde, später ehemalige Freunde. Zeichen des Strukturvertriebs ist es, dass sie am Anfang funktionieren. Also mit anderen Worten, die oben in der Struktur verdienen Geld. Wenn du später dazu kommst und damit unten in der Struktur bist, verdienst du kein Geld. Und wenn ein Strukturvertrieb seinen üblen Job richtig gut macht, fühlst du dich auch noch schlecht dabei, weil du denkst, du bist der Versager, die Versagerin, die es einfach nicht hinkriegt und alle anderen haben es verstanden.
Finde ich absolut berechtigt auf der Liste. Vor allen Dingen, weil das Revenue-Modell von Strukturvertrieblern einfach nur ist, zieh es den Mitarbeitern aus der Tasche, du bezahlst für jedes Seminar und so weiter. Und die funktionieren halt wirklich auf dem Recommendation in der Familie oder unter dem Freundeskreis. Kreis, weil der andere ja schon dabei ist, kann man ja auch noch mitgehen. Es gab mal ein schönes Pilotenspiel dazu in Berlin, wo sehr viele meiner Freunde, einige sehr früh, andere sehr spät dabei waren und irgendwie ging es an mir vorbei, Gott sei Dank. Das hat halt was, was wirklich übers Ohr hauen ist. Ich finde, das kann man gut auf Platz 1 packen. Jetzt muss ich nur diesen Disclaimer loslassen, weil es immer hieß, wir hätten am Institut für Marketing einen Lehrstuhl für Strukturvertrieb und Multilevel-Marketing. Den gab es nie. Aber es gab genügend Unternehmen, die versucht haben, uns anzuhängen, dass wir sowas unterstützen würden. Man kann das und muss das unterscheiden vom Partyverkauf. Kommen wir jetzt wieder mit dem Thermomix, womit ich schon wieder 50% unserer Follower reduziere, weil ich den nämlich immer noch gut finde. Aber die Idee, dass du im Partyverkauf unterwegs bist, heißt ja nicht, dass du ein schlechtes Produkt verkaufst, sondern vor allen Dingen das Produkt verkaufst und nicht die Mitgliedschaft. Und das halte ich für einen ganz essentiellen Ansatz, den man sich immer vor Augen führen muss, wenn es um diesen Strukturvertrieb geht. Aber diese ganze Strukturnummer an der Tür dann irgendwann klingeln, weil man noch breiter werden muss und, das ist schon etwas, was im Marketing nicht zu den Meriten zählt, die wir in die Hall of Fame hängen, sondern eher in die Hall of Shame, würde ich sagen.
Ja, ich würde auch sagen, absolut verdient auf Platz 1 und eigentlich auch gar nicht Teil des Marketings. In der Ausführung, wie ihr es jetzt beschrieben habt, würde ich das nicht uns zuordnen wollen. Was mir aber noch fehlt in dieser Liste sind so Themen, denen man häufig im Online-Kontext begegnet. Also zum Beispiel versteckte Abos, wo man viel, viel Zeit drauf aufwenden muss, um sie zu kündigen oder vermeintliche Knappheit. Also gerade wenn es darum geht, dass es vermeintlich um zeitlich oder mengenmäßig limitierte Produkte geht. Oder auch verdeckte Kosten. Das treibt mich persönlich absolut in den Wahnsinn, wenn man sich für was entschieden hat und dann im Checkout entsprechende Kosten noch oben drauf kommen. Also ich würde sagen, die Liste ließe sich um viele, viele Varianten fortführen, aber Strukturvertrieb, Friends and Family, wohlverdienterweise auf Platz 1.
Ich habe noch eine Kategorie, die schließt bei dir an und das ist, ich fasse es anders, ich würde es die Dark Patterns halt nennen. Die Dark Patterns, die wir im digitalen Marketing haben. Also schnell in den Shop rein, schwierig wieder raus, Kündungsbutton nicht finden und, die also wirklich darauf abziehen, uns mit diesen sogenannten Nudges irgendwo in die Ecke zu führen. Wir hatten es neulich auch mit der Private Equity Company Bending Spoons und ihren verschiedenen Geschäftsmodellen, die ganz klar darauf aufbauen, dass sie dich in bestimmte Dinge reinkriegen wollen, wo du nicht mehr einfach rauskommst. Ich würde auch gerne sagen, das möchte ich nicht bei mir im Marketing sehen. Das ist aber das, was vom Marketing beim Endkunden ankommt und uns zugeschrieben wird. Also ist es umso wichtiger, dass wir es diskutieren und versuchen auch dagegen anzugehen und das auch zu differenzieren. Für mich gibt es noch eine Kategorie, die fehlt und die läuft bei mir immer unter dem Bauchwegtrainer oder dem Hundekammhandschuh. Die wurden früher vor den Warenhäusern angeboten und heute werden sie angeboten in allen Mediashops und bei Teleshopping und alles mögliche. Produkte, von denen keiner weiß, dass man sie braucht, aber jeder denkt an seinen haarenden Hund und sagt, Mensch, wenn dit mal eine Bürste ist, die mir wirklich hilft, dit wär wat. Also Kernprodukte, die in der Kernleistung etwas versprechen, was es gar nicht gibt. Und davon gibt es genügend. Ich glaube, man muss nur mal in den Küchenschrank gucken, da findet man genügend von solchen Sachen.
In die Folterkammer des Anti-Marketing gehört, glaube ich, auch noch das gute alte Lockvogel-Angebot.
Ja, doch.
Leider ist die Liste ja schon endlos. Und ich will das nochmal unterstreichen. Ich bin ja auch idealistisch, was unsere Disziplin Marketing angeht. Für mich sind das alles Praktiken, Tricks, die letztendlich von Unternehmen eingesetzt werden, die ihr Marketing nicht im Griff haben. Und auch wenn wir heute wunderschöne Begriffe verwenden, zum Beispiel Growth Hacking, ja, dann ist das ja nichts anderes, als sozusagen die ganze Palette solcher Tricks auszunutzen. das ist dann auch schon in einem Unternehmen ein Anzeichen dafür, dass die Grundhaltung schlichtweg nicht stimmt, dass die mit Kundenorientierung, sprich Marketing, im engeren Sinne eigentlich nichts am Hut haben.
Nö, die wollen ihre Produkte im Markt entsorgen und zwar möglichst schnell.
Ja, und sind eben keine so schönen Produkte, Markus, wie ein Thermomix.
Genau.
Das war's für heute. Sind die von Thorsten nominierten Kandidaten tatsächlich die Top 3 der übelsten Abzockerpraktiken im Marketing? Landet der Strukturvertrieb zu Recht auf dem ersten Platz oder gebührt dieser Rang nicht eher Decoy-Angeboten, Ankerpreisen, Fake-Siegeln, verdeckten Abos, Dark Patterns, Lockvogel-Angeboten oder anderen Folterwerkzeugen aus der Abzockerhölle des Marketings? Falls ihr andere Top-3-Kandidaten seht, könnt ihr diese auf unserem LinkedIn-Channel mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu dem heute diskutierten Thema geben. Auf Wiederhören!